Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Willipedia-Podcasts. Heute nicht aus unserem Studio in der Plattes Group, im Office der Plattes Group, sondern hier aus der Motorworld. Wir haben ja gerade unser Event Familienvermögen in Krisenzeiten. Und ich hatte heute schon viele tolle Gäste hier bei mir im Podcast. Jetzt freue ich mich ganz besonders auf einen sehr hochkarätigen Referenten, Frank Sieren. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, freut mich sehr.
Freut mich auch. Ich kenne Sie ja tatsächlich eigentlich nur von diversen YouTube-Videos. Also ich habe schon viel von Ihnen gehört und über Sie gehört, deshalb ist mir eine Ehre, dass Sie jetzt hier bei mir zu Gast sind.
Freut mich auch.
Willipedia Podcast mit allem, was Sie über Wirtschaft, Steuern und Recht wissen müssen.
Sie sind ja Bestseller-Autor, Sie sind der führende China-Experte und Sie leben seit über 30 Jahren in Peking. Jetzt sind Sie hier. Sie beraten ja auch Unternehmen bei deren China-Strategie und Sie haben ein aktuelles Buch, Der Autoschock, wie China uns abhängen konnte und was das für unsere Zukunft bedeutet. Und ein bisschen in die Richtung ging es ja auch, was Sie hier bei uns beim Event gesagt haben. Und zwar haben Sie darüber gesprochen, wie Chinas Autoindustrie Deutschland abgehängt hat. Was war denn aus Ihrer Sicht der entscheidende Wendepunkt in diesem Wettbewerb?
Na, der entscheidende Wendepunkt war zunächst einmal, dass wir die Chinesen unterschätzt haben. Das war nicht unbedingt ein Wendepunkt, aber das war der Anfang dieser Überraschung, die wir dann erleben mussten, leider. Also sie haben eben so traditionell gesagt, naja, der Chinese ist zwar ganz nett und baut auch ganz gute Autos, aber im Grunde ist er nicht innovativ. Mhm. Er kann nur kopieren, er kann Sachen nachbauen, die wir ihm vorgeben. Und daran haben wir uns so ein bisschen festgebissen und haben da auch mal eben 2000 Jahre chinesische Geschichte mal ein bisschen weggewischt, wo in denen China eine Weltmacht war und auch eine sehr innovative Weltmacht. Und erst so im 19. Jahrhundert haben sie dann die industrielle Revolution übersehen, waren auch ein bisschen herablassend und arrogant, so wie wir heute vielleicht. Und sind dann ziemlich auf Grund gelaufen, 200 Jahre Pleiten, Pech und Pannen und sind eben jetzt wieder da. Und das konnten wir uns nicht vorstellen und deswegen haben wir den Aufstieg der chinesischen Autoindustrie einfach übersehen.
Ja.
Übrigens nicht alle. Warren Buffett hat 2008 schon 240 Millionen in BYD investiert, heute der größte E-Auto-Hersteller der Welt. Also es haben nicht alle weggeguckt. Aber wir haben gedacht, nein, diese ganzen Pläne mit E-Auto, das ist alles kommunistische Propaganda und das kommt eh nicht. Und die Chinesen haben jetzt auch nicht widersprochen und haben schön weitergemacht und haben natürlich genau gesehen, also beim Diesel können sie uns jetzt nicht einholen, inzwischen ist das auch anders, sondern sie müssen im Grunde leapfroggen. Das heißt, sie müssen einen Technologiesprung machen und eben in Bereichen sich bewegen, wie wir nicht unterwegs sind. Und dann haben sie gesagt, okay, Batterie, digitale Vernetzung, autonomes Fahren, das waren so im Groben die Themen.
Ja.
Und plötzlich sind sie dadurch in eine Situation geraten, dass die Kunden das gut angenommen haben und im Grunde sie dann plötzlich das tun konnten, was wir viele Jahrzehnte gemacht haben, nämlich die Innovationsrichtung und die Innovationsgeschwindigkeit global bestimmen.
Genau, die haben das dann vorgestellt.
Und das hat uns komplett unvorbereitet getroffen. Und dann kam es noch hinzu, dass Marken, von denen wir gedacht haben, dass sie auch im chinesischen Markt forever young sind,
ja,
dass diese Marken dann relativ schnell in wenigen Jahren im Grunde verglüht sind. Also das Interesse
an Marken,
Porsche, S-Klasse, Mercedes, aber auch BMW. Das Interesse an den Marken hat ganz, ganz schnell nachgelassen. Und jetzt passiert etwas, was dann, wenn man es mit ein bisschen Abstand anguckt, dann auch wieder normal ist. Die Chinesen kaufen halt jetzt chinesische Autos, so wie die Japaner japanische kaufen und die Deutschen deutsche und die Amerikaner amerikanische. Bei China kommt aber noch ein ganz wichtiger Aspekt hinzu, nämlich das deutsche Auto wurde lange als Statussymbol gekauft. Die deutschen Autos waren ja viele Jahrzehnte im Volumenbereich mit VW und im Premium-Bereich mit Audi in großem Abstand vorne. Aber sie standen auch ein bisschen dafür, dass die Chinesen das selber noch nicht können. Ja. Jetzt, wenn sie jetzt ein chinesisches Auto kaufen, dann zeigen sie nicht nur, sie haben es selber geschafft, sondern sie zeigen auch, China hat es wieder geschafft. China ist wieder oben. China ist wieder da, wo es viele Jahrhunderte war. Und deswegen ist auch die emotionale Bindung zu diesen relativ jungen chinesischen Marken dann doch größer als zu den deutschen Marken. Und das macht es so schwierig. Das heißt, selbst wenn die genauso gute und genauso preiswerte Autos kaufen, sagt der Chinese, ach, ich will doch lieber zeigen, dass wir es geschafft haben. Dafür können die Deutschen gar nicht.
Nee, klar.
Aber es ist eben sozusagen dieses emotionale Element, von dem wir ja vorher auch lange gelebt haben, das wendet sich eben jetzt im Grunde gegen uns.
Das ist ja nicht plötzlich passiert.
Ja, man hat es lange unterschätzt.
Unterschätzt, ja, hat es uns schon am Anfang gesagt.
Und dann ist das Interesse an diesen Marken, Porsche, ja, doch in relativ wenigen Jahren, 3-4 Jahre, verblasst. Und jetzt ist es so, dass wir in dem neuen Goldstandard, also bei den E-Autos, haben wir in China einen Marktanteil von 2,5%. Und er ist halb so groß wie letztes Jahr. Also 2025 2,5%, 2024 waren es nur 4%. Das ist natürlich bitter in einem Markt, der 10-mal so viele E-Autos baut, wie wir in Deutschland.
Ja.
Und sich damit auch in einer ganz anderen Dynamik weiterentwickelt. Also da laufen wir im Grunde hinterher. In Europa ist es noch so, dass wir die deutschen Hersteller ihren Marktanteil ausbauen konnten im E-Auto-Bereich. Aber da darf man sich auch nicht zu früh freuen, weil das kann ein Zwischenhoch sein. Und zwar zwischen der Phase, in der Tesla in den Keller geht und die Chinesen noch gar nicht da sind. Also da muss man jetzt noch mal in den nächsten 3-4 Jahre abwarten. Und sie haben jetzt schon 11% Marktanteil auf europäischer Ebene bei den E-Autos. Und in England, wo es keine Zölle gibt, da sind sie schon bei E-Autos und Verbrennern auf 13%.
Ja.
Also 1% mehr als die Koreaner und 2% hinter den Japanern.
Sie haben ja vorhin gesagt, das autonome Fahren, ne? Also gerade das KI-gesteuerte autonome Fahren, da sind die Chinesen den Deutschen ja um Welten voraus.
Ja, das ist so.
Also
das Thema haben wir lange unterschätzt, weil wir die Stärke des autonomen Fahrens nicht richtig eingeschätzt haben.
Ja.
Also das autonome Fahren ist ja eine Technologiedisruption wie der Übergang vom Pferd zum Verbrenner. Also erst ist man das lästige Pferd losgeworden. Und jetzt wird man den lästigen Fahrer los, der nämlich müde ist, gereizt, zuweilen besoffen, zu alt und deswegen Fehler macht. Und die Chancen dieser technologischen Innovation, die hat man eigentlich in Europa bis heute noch nicht richtig erkannt. Mhm. Also als Pendler, wenn ich jeden Tag 2 Stunden fahre, haben die 2 Stunden mehr Freizeit oder kann länger arbeiten. Das heißt, kann im Auto arbeiten, das heißt früher das Büro verlassen. Wenn ich 92 bin und grauen Star habe, kann ich in meinem Auto noch zum Arzt fahren, in meinem eigenen. Die halbwüchsigen Kinder können auch nach 10 Unterberg, kommen sie sicher nach Hause und kommen nicht auf die Idee, vielleicht auch das Geld fürs Taxi zu sparen. Das heißt, auch der ganze Nahverkehr kann natürlich mit autonom fahrenden öffentlichen Verkehrsmitteln komplett anders organisiert werden.
Ja, absolut.
Die Reaktion in Europa ist sehr, sehr oft dann, ja, ich will aber selber fahren. Und dazu muss man ja sagen, das eine schließt das andere
nicht aus.
Aber wenn ich im Stop and Go der Rush Hour selbst hier in Palma bin, jeden Tag, habe ich vielleicht gar keine große Lust selber zu fahren, sondern will lieber einen Film gucken.
Ja.
So, und das haben die Chinesen erkannt. Warum haben sie es schneller erkannt? Weil sie 25 Millionen Städte haben, wo der Druck, den Verkehr zu organisieren und die Autofahrer zu entlasten, natürlich viel größer ist als jetzt in Mitteleuropa. Und dann haben sie gesagt, okay, da knien wir uns rein und haben eben dann sehr, sehr viel Know-how reingesteckt, sehr viele Forscher und sind dann in eine Situation gekommen, dass sie relativ früh die aus auf die Straße geschickt haben und dann lernen die natürlich exponentiell,
das ist bisher, ja.
KI gesteuert Und alleine ein Unternehmen wie Huawei, die ein eigenes autonomes Fahrsystem haben, dass sie mit verschiedenen Partnern die Autos einbauen. Allein die haben über 1 Million Fahrzeuge auf der Straße. Ach, zum Vergleich, Waymo, der amerikanische Wettbewerber, hat 3000 Fahrzeuge auf der Straße.
Okay, das ist ja...
Ja, und in Mitteleuropa ist das Thema eigentlich auch eher zu vernachlässigen. Da gibt es Fahrassistenzsysteme, aber das autonome Fahren ist noch nicht so weit. Und das sind eben Themen, wo die dann ganz schnell in die Vorlagen kommen. Und wir im Grunde in einer Situation sind, dass wir wahrscheinlich dann irgendwann deren Technologie übernehmen müssen, beziehungsweise mit entweder mit chinesischen Partnern arbeiten oder mit amerikanischen, die aber nicht mehr so weit sind wie die chinesischen inzwischen. Früher war ja Tesla führend bei dem Thema.
Genau.
Aber Elon Musk hat ja das Auto so ein bisschen vernachlässigt, der hat sich ein bisschen verzettelt.
Ja.
Und im Grunde sind die Autos jetzt überholt worden von den Chinesen.
Ja, ist so, definitiv, ja, absolut, absolut. Wir sind ja hier auf dem Event Familienvermögen in Krisenzeiten. Es sind natürlich auch viele Unternehmerfamilien da. Viele Unternehmerfamilien verbinden China vor allem mit Produktion und Absatzmärkten. Wie sehr hat sich China denn aus Ihrer Sicht inzwischen zu einem eigenständigen Technologiestandort entwickelt?
Naja, früher haben die Chinesen alles gekauft, was sie produziert haben.
Ja.
Weil es war einfach gut, es war made in Germany. Und sie haben es auch gekauft, sie hatten nichts anderes. Jetzt müssen wir uns daran gewöhnen, dass in vielen Bereichen, und nicht nur im Auto, auch im Maschinenbau oder bei anderen Themen, die Chinesen eben, Robotik zum Beispiel auch, die Chinesen immer stärker werden und eben vom Partner auch zum Wettbewerber werden.
Mhm.
Das heißt, wir können heute nicht mehr Produkte bauen und die nach China verkaufen, ohne uns zu überlegen, was die kosten.
Mhm.
Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ohne uns zu überlegen, was die chinesischen Kunden eigentlich wollen. Früher mussten die chinesischen Kunden gewissermaßen machen, was wir ihnen vorgesetzt haben oder kaufen, was wir ihnen vorgesetzt haben. Jetzt, in dem Maße, in dem sie selbst entwickeln, haben sie natürlich eigene Vorstellungen. Und dadurch verändern die Produkte. Und wenn wir uns dann nicht an den Kunden anpassen, dann haben wir unter Umständen Produkte, die vielleicht sogar besser sind, aber in Bereichen besser sind, für die der chinesische Kunde nicht bereit ist zu bezahlen. Und dann hilft uns
das. Dann bringt das nichts, ja.
Dann erfindet er das Produkt als teuer, weil er Features dieses Produkts kaufen muss, die er gar nicht wichtig findet. Ja, beim Auto ist das die Frage, wie verhält sich das Auto bei 230? Ist in China unerheblich, in der Stadt Stop and Go auf der Autobahn 120. So. Da müssen wir viel, viel genauer als früher uns überlegen, was wollen die chinesischen Kunden, auf die chinesischen Kunden einstellen und herausfinden, wie gut sind die chinesischen Wettbewerber und zu welchem Preis-Leistungs-Verhältnis bieten die Produkte an und uns dann überlegen, wenn wir teurer sind, wie begründen wir das denn überzeugend? Und wenn wir das nicht können,
ja,
haben wir ein Problem.
Dann ist schlecht.
Ja. Also es ist nicht so, dass wir völlig weg sind, dass es völlig aussichtslos ist. Es ist einfach nur mehr Arbeit.
Ja.
Aber die Nischen, die Chancen, die Marktlücken gibt es natürlich in einer sich schnell verändernden Welt sogar vielleicht mehr denn je. Das hat ja wiederum gezeigt, darin gezeigt, dass die Chinesen diese Chancen nutzen, zum Beispiel im Automobilbereich. Hätten wir auch machen können. Ja, waren aber zu bequem.
Zu bequem, ja, das ist vielleicht der eine Punkt. Sie leben ja schon sehr lange in China, über 3 Jahrzehnte. Wo unterscheidet sich denn das chinesische Denken über langfristige Strategien besonders stark von jetzt ja deutschen oder europäischen Ansätzen?
Also muss man zwei Sachen sagen. Das erste ist natürlich ein Land, das 22 Jahrhunderte alt ist, denkt natürlich in längeren Zeiträumen.
Ja.
Und es wird auch nicht fünfmal gewählt, wie in diesem Jahr in Deutschland. Ja, nichts gegen Demokratie, aber diese Form der Demokratie, die wir in Deutschland haben, mit diesen getrennten Bundestags- und Landtagswahlen und dann nochmal die Landtagswahlen zu unterschiedlichen Zeiten, das war ja irgendwann, als es erfunden wurde, war das sinnvoll, weil man wollte möglichst viel diversifizieren.
Gut gedacht, aber
hat sich im Grunde überholt und ist jetzt eher etwas, was die politischen Akteure bremst.
Ja.
So, das haben die Chinesen nicht. Sie können langfristige Strategien umsetzen und denken auch in langfristigen Horizonten. Wir haben zum Beispiel vor 30 Jahren angefangen, mit die seltenen Erden aufzukaufen, als wir uns noch gar nicht damit beschäftigt haben. Und haben jetzt ein Monopol. Nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie clever waren. Niemand hat uns gezwungen, die seltenen Erden nicht zu kaufen. Und jetzt haben die anderen das Monopol und wir haben das Problem und sind von denen abhängig. So, und dieses langfristige Denken, das haben wir nicht. Das zweite ist...
Aber womit hat das zu tun? Mit der Geschichte eines Landes, mit der Mentalität, sag ich mal. Ne?
Deutschland ist im Grunde richtig erst entstanden 1945. Ja, das ist natürlich ein relativ kurzer Zeitraum. Europa insgesamt gibt es schon länger. Aber es ist natürlich schon nochmal ein Unterschied.
Ja.
Und ich sage mal, in einer Aufstiegsbewegung ist man natürlich auch geduldiger. Und kann Zumutungen eher ertragen als in einer Abstiegsbewegung.
Mhm.
Also die Chinesen haben die Abstiegsbewegung ja auch erlebt im 19. Jahrhundert, als wir die industrielle Revolution durchgemacht haben. Und da haben die Chinesen das unterschätzt, da war es genau umgekehrt. Und wir sind eben jetzt in einer absteigenden Bewegung eher oder vorsichtiger von mir stagnierenden Bewegung. Und da ist, ich sage mal, die Geduldsspanne ein bisschen kürzer. So, das macht natürlich Reformen und Zumutungen und Belastungen schwieriger durchsetzbar.
Ja, ist aber natürlich auch kontraproduktiv.
Ja.
Ne? Klar.
Und das andere Thema ist, China kulturell anders ist. Also wenn man eine Balance sich vorstellt zwischen Individuum, also dem Einzelnen und der Gemeinschaft, dann neigt die Balance in China eher in Richtung Gemeinschaft und im Westen, in Europa eher in Richtung Individuum.
Klar, hat auch wieder mit der Geschichte natürlich zu tun.
Genau. Also ich würde immer sagen, liebe Europäer, ihr müsst euch wieder ein bisschen mehr in Richtung Gemeinschaft orientieren. Mhm. Und anders würde ich sagen, liebe Chinesen, ihr müsst euch ein bisschen mehr in Richtung Individuum orientieren. Und das spiegelt sich wiederum auch im Rechtsverständnis wieder.
Mhm.
Also für einen Mitteleuropäer ist es völlig klar, dass ich meinen Besitz schützen darf, wenn da eine Autobahn durchgebaut werden darf oder soll, da habe ich das Recht, sozusagen zu sagen, ich möchte mein Grundstück nicht verkaufen.
Ja, ist meins.
Genau. In China ist das andersrum. In China verstehen Chinesen sozusagen rechtlich nicht, wie einer ein Projekt blockieren kann, für das sich die Mehrheit entschieden hat.
Ja.
Klammer auf, anständig entschädigt werden wollen sie schon und werden sie auch.
Mhm.
Aber sozusagen dieses Recht zu blockieren, das gibt's in der chinesischen Rechtsvorstellung eben nicht so. Und das sind halt Unterschiede, die gerade wenn es darum geht, Infrastruktur aufzubauen, wenn es darum geht, den einzelnen Zumutungen zugunsten der Gemeinschaft und der Entwicklung einer Gesellschaft abzuverlangen, ist es dann natürlich einfacher in der chinesischen Gesellschaft.
Klar. Als die chinesische. Ja, absolut.
Obwohl ich den Grad des Individualismus in westlichen Gesellschaften sehr angenehm finde.
Ja, natürlich.
Und auch die Rechte, die damit verbunden sind.
Ja.
Aber vielleicht muss man dieses Verhältnis doch ein bisschen neu austarieren.
Ja, eben hat ja beides immer sein Für und Wider, ne?
Genau. Und vielleicht ein bisschen sagen, okay, wir müssen uns jetzt zugunsten der Gemeinschaft und unseres Wertesystems auch ein bisschen zurücknehmen und zusammenhalten.
Ja, also da kann man sich dann auch schon mal eine Scheibe vom anderen abschneiden.
Genau.
Auf jeden Fall. Die haben es ja schon angesprochen, ne? Viele Menschen oder auch viele Familien sorgen sich um die Zukunftsfähigkeit Europas. Wenn sie jetzt Europa und China vergleichen. Wo sehen Sie da Europas große Stärken und wo eben dringend Nachholbedarf? Also wenn wir das nochmal zusammenfassen.
Also die großen Stärken eigentlich am Ende in der Vielfalt der Städte, der Landschaften und der Länder auf einem relativ kleinen Raum. Das gibt es weltweit nirgends. Das kann uns niemand wegnehmen.
Ja.
Das ist die eine Seite. Also das ist das Thema Freizeitpark Europa am Ende. Und die andere Seite würde ich doch immer noch sagen, unsere Innovationskraft, die eben stärker in gerade auch in Deutschland stärker in diesen mittelständischen Unternehmen und den Hidden Champions steckt, als jetzt in den Startups.
Ja.
Und da haben wir aber eine Schwäche, insofern, als dass wir aus Erfolg dazu neigen, vielleicht doch die Wettbewerber ein bisschen zu unterschätzen. Wir sind da ein bisschen erfolgsverwöhnt. Und eigentlich weiß jeder Mittelständler, dass es sehr riskant ist, seinen Wettbewerber zu unterschätzen und viel klüger ist, ihn ein bisschen zu überschätzen.
Ja.
Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen korrigieren, weil wenn wir unsere neuen Wettbewerber, die Chinesen, nicht realistisch einschätzen, dann wird es sehr schwierig, unser Know-how und unsere Innovationskraft so zu bündeln, ja, dass sie in die richtige Richtung geht und dass wir wettbewerbsfähig bleiben. Also Zuversicht funktioniert nur mit einem zusammen mit einem ganz glasklaren und knüppelharten Realismus bei der Frage, wo ich selber positioniert.
Ja.
Wenn ich mir was vormache und dann zuversichtlich bin, das ist gefährlich.
Das ist schlecht.
Ja. Und an der Stelle müssen wir, glaube ich, ein bisschen realistischer werden und uns nochmal genau überlegen, wo sind unsere Schwächen und Stärken. Wenn wir das gemacht haben, dann haben wir gute Chancen, die Kurve zu kriegen und in dieser neuen multipolaren Wirtschaftsweltordnung unsere Rolle, unsere neue Rolle zu finden.
Kriegen wir denn die Kurve?
Ich glaube ja. Ich glaube ja. Vielleicht muss es noch ein Tick schlimmer werden. Vielleicht dauert es etwas länger, als es dauern dürfte. Aber ich würde sagen, am Ende verstehen wir schon, dass wir uns auf Dauer nicht nur mit den Schwächen Chinas beschäftigen sollten.
Genau.
Gleichwohl muss man sich mit denen beschäftigen. Aber dass man gleichzeitig auch über die Stärken reden muss, weil die Stärken Chinas natürlich für unser Leben viel, viel wichtiger, viel, viel prägender sind. Und ich glaube, in dieser Hinsicht haben wir jetzt schon einen Umdenkungsprozess angefangen und den müssen wir jetzt vollenden, so dass wir eine realistische Balance haben zwischen den Stärken und den Schwächen Chinas, dann eine realistische Einschätzung unserer eigenen Position hinkriegen und auf dieser Basis dann einen Turnaround mit unserer Innovationskraft hinbekommen können, die es ja immer noch gibt. Das darf man ja auch nicht
vergessen. Das ist ja die große Stärke auch. Ne? Genau. Zum Schluss noch ein Blick nach vorne. Welchen Rat würden Sie denn Unternehmerfamilien geben, die ihr Vermögen und ihre Unternehmen in einer zunehmend von China geprägten Welt langfristig sichern wollen?
Ich sage mal so, ich würde das Vermögen mindestens diversifizieren.
Ja.
Also ein Platz, wo man das hintun kann, ist Hongkong. Da ist man nah am chinesischen Markt, aber doch unabhängig. Von China in einem doch in einem System, wo westliches Recht gilt, wo eine der großen internationalen Börsen ist. Aber man kann natürlich auch nach Dubai gehen, man kann auch in Europa Plätze finden, Liechtenstein. Und vielleicht ist es in diesen Zeiten sinnvoll, nicht alles an einen Ort zu packen, sondern ein bisschen zu diversifizieren. Und es hängt natürlich auch davon ab, wie man sein Geld verdient. Das ist man an Produktionsstandorten sowieso in China. Da macht es natürlich mehr Sinn, als wenn man gar keinen Bezug zu
China hat. Ja, absolut, klar.
Aber also ich würde, gerade weil wir nicht wissen, wie die Zukunft aussieht, würde ich nicht alles von einem Platz legen.
Vielen lieben Dank. Also danke, dass Sie mein Gast sind, waren. Sehr dass Sie hier bei unserem Event sind, dass ich mit Ihnen reden konnte und für Ihre
Einschätzung. Großen Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank. Und Ihnen natürlich auch wieder vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zusehen. Alle weiteren Infos, noch mehr Podcasts und News gibt es natürlich online auf willipedia.plattes.net.